Ah, guten Morgen. Wir kommen heute zum Abschluss vom 1. Korintherbrief, des Kapitel 16. Das ist unser heutiger Predigttext. Und Paulus hat den Brief ja als eine Reaktion geschrieben, und zwar auf eine Reaktion einerseits, weil die Korinther ihm einen Brief geschrieben hatten mit Fragen. Das lesen wir im Kapitel 7 mal. Und in Kapitel 5, da lesen wir auch, dass Paulus einiges gehört hat, was bei den Korinthern so abgeht. Und deswegen hat er den Brief geschrieben, hat sich hingesetzt, hat sich einen Schreiber geholt und hat dem den Brief diktiert. Und der Brief ist vollgespickt, am Anfang auch mit Danksagungen. Dann kommen einige Ermahnungen, ein bisschen Tadel. Es kommt Lehre in Bezug auf die Heiligkeit der Gemeinde und das praktische Leben in der Gemeinde. Also denken wir zum Beispiel daran, wie zum Beispiel die Ordnung in der Gemeinde aussehen soll in Bezug auf Zungenrede oder anderer Dinge, prophetisches Wort. Es geht auch darum, wie Christen im Alltag leben sollen, wie sie mit ihrem Ehepartner umgehen sollen, wie sie mit ihrem Chef umgehen sollen, oder auch, wie sie mit Geschwistern aus der Gemeinde umgehen sollen. Und ein Thema ist auch, wie setze ich meine geistlichen Gaben ein? Und da hat er jetzt gut 15 Kapitel drüber geschrieben. Und dann kommt der Paulus an einen Punkt und sagt, so, jetzt bin ich eigentlich fertig, und sagt, halt, Sosthenes, das war nämlich sein Schreiber. Jetzt warte mal, lass mal noch ein bisschen Platz. Du kennst meine Handschrift, lass ein bisschen Platz auf dem Pergament von dem Brief. Ich will da noch was selber drunter schreiben. So den letzten Gruß, das Wichtigste, das schreibe ich selber drunter. Und Paulus wird sich dann ziemlich gut überlegt haben, so, jetzt schreibe ich selber ein bisschen krakelig, habe nicht mehr viel Platz, was schreibe ich dahin? Was ist wohl das Wichtigste, was ich den Korinther noch mitgeben will? Was ist so die Quintessenz? Was ist wirklich wichtig? Ich weiß nicht, was hättest du geschrieben? Was würdest du, wenn du so einen Brief diktiert hast und sagst, so, jetzt schreibe ich noch drei Sätzchen drunter, was würdest du den Korinthern schreiben? HDL Paulus? Vielleicht ein bisschen länger, HDGDL? Was schreibst du? Oder vielleicht ein bisschen geistlicher und sagst, Mai, seid dem Herrn anbefohlen, bleibt im rechten Glauben an Christus. Oder schreiben wir vielleicht, streitet euch nicht so. Was schreibt Paulus? Ich möchte mit euch lesen. Ne? Und ich fange jetzt das Kapitel mal von hinten rum an. Ich rolle das jetzt mal von hinten auf. Ich möchte mit euch 1. Korinther 16, die Verse 21 bis 24 lesen. Das ist nämlich das, was Paulus selbst geschrieben hat. Er schreibt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch, meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Paulus schreibt hier den Korinthern im Grunde das Endergebnis seines Briefes. Er sagt, habt den Herrn Jesus lieb. Das ist das Wichtigste. Und die Dringlichkeit, den Herrn Jesus Christus wirklich lieb zu haben, den unterstreicht er dadurch, dass er das Ganze mit einem Fluch koppelt. Dass er sagt, verflucht sei, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat. Im Griechischen steht hier für dieses Wort Fluch oder verflucht sein das Wort Anathema. Und es bedeutet jetzt nicht irgendwie, dass eine disziplinarische Maßnahme ausgeführt wird, sondern es bedeutet, dass derjenige der Verdammung Gottes geweiht wird. Also dass Gott Gericht üben wird an ihm. Es bedeutet im Grunde, dass derjenige unter Gottes Gericht steht. Und an der Liebe zu dem Herrn Jesus wird sich das entscheiden. Das ist im Grunde ja wie eine Richtschnur, diese Liebe zum Herrn Jesus, ob jemand in die Verdammung, in die ewige Verdammung geht, weil er in Sünde lebt oder weil er den Herrn Jesus nicht lieb hat, oder ob er das ewige Leben bei Gott hat. Das entscheidet sich nicht daran, ob ich getauft bin oder sonst irgendwas. Es entscheidet sich an der Liebe. So sagt es Paulus hier. Und Paulus hängt jetzt hier an diesen Fluch. Also er sagt ja, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Semikolon steht bei mir und dann kommt ein Maranatha. Maranatha heißt so viel wie der Herr Jesus kommt. Er sagt hier, Leute, denkt dran, es ist sicher, der Jesus kommt. Wir müssen uns entscheiden, lieben wir den Herrn Jesus oder lieben wir ihn nicht. Er wird kommen, er ist, das ist, da gibt es keinen Zweifel dran. Und er macht das hier, habe ich den Eindruck, ist das wie so eine Sache, die er wirklich in den Vordergrund stellt, wo er sagt, das ist wirklich wichtig, Leute. Habt ihr den Herrn Jesus lieb? Ja oder nein? Wie sieht's aus? Liebst du Jesus? Beziehungsweise stellen wir uns die Frage, was heißt das eigentlich hier, wenn Paulus sagt, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat? Was ist damit gemeint? Ist dann Bauchgefühl mit gemeint? Ein Verliebtsein? Was meint er hier eigentlich? Und es ist interessant, ganz oft gibt es ja, wenn es um Liebe geht, das Wort Agape, was so viel heißt wie selbstlos lieben, hingeben. Aber hier an der Stelle wird das Wort Phileo benutzt, was so viel bedeutet wie eine Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung zu jemandem zu haben. Die Liebe, die Paulus hier also meint, hat irgendwas mit einer Beziehung zu tun. Es geht hier um eine Sache des Herzens. Man hat Sehnsucht nach Gott. Man will mit ihm Gemeinschaft haben. Man will ihm nahe sein. So wie das bei einer Liebe zwischen einem Ehepaar ist oder bei einer Liebe zwischen Freunden ist. Man freut sich, wenn man den anderen treffen kann. Man sagt nicht, du, das nächste Jahr, da brauchen wir ein bisschen Auszeit voneinander. Na, man hat eine Sehnsucht nacheinander. Und wichtig ist, diese Liebe ist niemals ein Bauchgefühl. Die Liebe zum Herrn Jesus machen wir nicht daran fest, was wir gerade fühlen, welche Emotionen wir haben. Ja, die Liebe kann Emotionen hervorrufen, aber es ist die Folge, nicht die Ursache. Und diese Liebe ist vielmehr, glaube ich, eine Entscheidung, da ich sage, ja, meinen Herrn, den will ich lieb haben und es zeigt sich im Leben. Es wird daraus ein Lebensstil und Taten folgen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, wem das vielleicht jetzt zu theoretisch war. Es ist nämlich im Grunde ein Naturgesetz. Das lesen wir auch nachher noch in Gottes Wort. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wo ich und Judith verlobt und verliebt waren. Das hat man gesehen. Also fragt unsere Eltern, die können euch das bestätigen. Man hat das gesehen. Man wollte zusammen sein. Das geht auch nicht, dass man sagt, ich liebe den anderen. Und man ist, hat dann vielleicht auch dadurch gewisse Gefühle und man sieht das nicht. Das gibt es eigentlich fast nicht. Das ist ein Automatismus. Und der Jesus, oder in Johannes 14, lesen wir auch was von diesem Zusammenhang von Liebe und Taten. Ich möchte mit euch Johannes 14, Vers 23 lesen. Machen wir das mal eben auf. Johannes 14, Vers 23 und 24. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Habt ihr das gemerkt? Er schreibt nicht, wer mich liebt, wird wahrscheinlich meine Worte halten und wird das tun, was ich sage. Oder der soll danach streben. Nein, hier steht, wer mich liebt, wird es tun. Es ist wie ein Naturgesetz, was er hier eigentlich beschreibt, der Herr Jesus. Wenn ich jemanden liebe, wenn ich meinen Heiland liebe, dann werde ich auch danach handeln, was er will. Wenn ich ihn liebe, werde ich nicht sündigen oder tun und lassen, was ich will, sondern ich werde mich darauf ausrichten, was der Herr Jesus will. Und da brauchen wir auch keine Angst haben, dass das irgendwie anders sein wird. Es steht hier, es wird so sein. Wir sehen also, die wahre gelebte Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus ist das Entscheidende. Und daher schreibt Paulus dies auch hier so eindrücklich an die Brüder in Korinth. Und sowohl diese Liebe zu unserem Herrn, die eine Richtschnur ist, wonach entschieden wird, ist er beim Herrn Jesus oder ist er nicht beim Herrn Jesus? Liegt er unter dem Fluch oder nicht? Auch dieses, derjenige sei verflucht, das muss ich sagen, das deckt sich mit dem Wort Gottes. Wir lesen das zum Beispiel auch in 1. Johannes 4, Vers 20. Da steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Also da sehen wir das auch. Ich liebe Gott, das muss ich aber im Leben sichtbar machen zu den anderen Leuten. Und wenn das nicht da ist, wenn ich dann sage, ich hasse meinen Bruder, dann sagt Gott über ihn, er ist ein Lügner. Und wir wissen, was mit wirklichen Lügnern passiert, wo das eine Charaktereigenschaft ist. Die werden nicht im Himmel sein. Ich möchte den Blick aber auch hier an der Stelle noch auf einen zweiten Aspekt lenken, den wir in Paulus' Aussage hier sehen. Paulus nennt hier die Liebe zu den Christen als Richtschnur, um zu entscheiden, im Grunde, wie der geistliche Zustand ist hier. Und die Frage ist, woran messen wir oftmals den geistlichen Zustand von uns selbst oder von anderen? Woran urteilen die Ältesten, der Leitungskreis, die Hirtenaufgaben haben, die Jungscharleiter, die Jugendleiter? Ihre Aufgabe ist es, Hirte zu sein. Und wie entscheiden wir oder wie beurteilen wir, wenn wir den Hirtendienst machen, wie jemand unterwegs ist? Worauf schauen wir da? Nehmen wir auch diese Richtschnur her? Schauen wir, hat er den Herrn Jesus wirklich lieb? Oder sagen wir, und das ist leider allzu oft in der Kirchengeschichte passiert, hat er die richtige Lehre? Hat er den richtigen Glauben? Ist er richtig getauft? Hat er die Sakramente? Das ist oft das, was hergenommen wurde. Aber es wurde nicht geschaut, als Martin Luther aus der Kirche rausgeschmissen wurde, wurde nicht geschaut, hat er den Herrn Jesus lieb? Nein, die Frage war, hat er die richtige Lehre? Und wie verhalten wir uns? Wonach urteilen wir, wenn es darum geht, den geistlichen Zustand von jemandem zu bewerten, wenn man Hirtendienst zum Beispiel macht? Woran haben wir im letzten Jahr vielleicht entschieden, ob jemand geistlich unterwegs war? Haben wir geschaut, ob er im Gottesdienst war oder am Telefon? Aber weder einen Raum noch eine Telefonleitung definieren, ob jemand geistlich unterwegs ist. Das wäre das falsche Kriterium. Das richtige Kriterium ist, hast du den Herrn Jesus wirklich lieb? Wenn wir zum Beispiel schauen, der Petrus hat doch den Herrn Jesus verraten. Und nachdem der Jesus wieder auferstanden ist, trifft der Herr Jesus den Petrus am See, ich glaube Genezareth war es, ich weiß nicht mehr, es liegen Fische auf dem Feuer. Und was fragt der Herr Jesus den Petrus? Fragt er ihn, glaubst du noch richtig? Hast du noch den richtigen Glauben? Nein. Er fragt, liebst du mich? Genau. Er stellt dreimal die Frage nach dem, liebst du mich? Daran entscheidet sich das. Aber seien wir vielleicht vorsichtig, zu sagen einfach nur, ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. Das ist wirklich eine ernste Sache. Denn die Frage ist, wenn ich nur einfach sage, ich habe den Herrn Jesus lieb und tue wiederum, was ich will, mit möglichst wenig Kontakt zu Christus und der Gemeinde, dann ist es keine wirkliche Liebe. Dann ist es zwar Gerede, aber es ist nicht das, was wir tun. Und Liebe wird sich widerspiegeln im Leben. Der Jesus sagt ja auch selber einmal, an den Früchten werdet ihr erkennen, nicht an dem, was die Leute sagen. Also, was mir wichtig ist, wenn ich jemanden liebe, dann muss ich das im Leben wiedersehen und das muss ich da widerspiegeln. Wenn ich den Herrn Jesus Christus wirklich lieb habe, dann wird, und das ist ein Automatismus, sich das im Leben desjenigen auch sichtbar werden. Ich will vielleicht noch einen ganz kleinen Exkurs mit euch machen. Nur an der Stelle, wo es jetzt um dieses Lieben geht. Das ist mir einfach in der Predigtvorbereitung aufgefallen. Ich will euch das nicht vorenthalten. Das, was der Petrus ja hier jetzt angebracht hat, das war ja im Grunde die Quintessenz oder das, was ihm das Wichtigste ist für die Korinther. Und ich glaube, was das Wichtigste in einem Leben von jedem Christen ist. Er sagt, hast du den Herrn Jesus lieb? Ja oder nein? Wer ihn nicht lieb hat, der sei verflucht. Und Salomon, der hat mal ein Buch geschrieben, fast so was Ähnliches wie ein Brief, und hat sich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist das Wichtigste im Leben? Worauf kommt es an im Leben? Und er kommt zu einem sehr ähnlichen Endergebnis. Er schreibt im Prediger 12, 13 und 14, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Und seht ihr, die Aussage ist sehr ähnlich. Er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Paulus hat gesagt, liebe deinen Herrn, Jesus Christus, und es wird sich im Leben, wird sich Liebe widerspiegeln. Das ist das, was wir im Kontext von der Bibel sehen. Aber hier ist ein kleiner Unterschied. Salomon hat im Alten Testament gelebt. Im Allgemeinen hatten die Juden im Alten Testament keine direkte persönliche Beziehung zu Gott. Es gab den Tempel, da war ein dicker Vorhang zum Allerheiligsten. Der Hohepriester durfte einmal reingehen. Aber ich sage jetzt mal, in der Regel, der normale jüdische oder Israelit hatte keine persönliche Beziehung. Und deswegen heißt es für ihn noch, fürchte Gott. Dann ist aber der Jesus gekommen, ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, der Vorhang ist in zwei zerrissen und wir dürfen jetzt sagen, aber lieber Vater. Und es hat sich ein bisschen gewendet. Jetzt dürfen wir sagen, ich habe den Herrn Jesus lieb. Ich habe eine persönliche Liebesbeziehung zu meinem Heiland. Davor war es, fürchte Gott, jetzt heißt liebe Gott. Und es wird immer was daraus folgen in meinem Leben. Es wird das folgen, dass ich die Gebote unseres Herrn Jesus Christus halte, oder was heißt Gebote, dass ich das, was er will, tue. Und ich finde es schön, wie wir hier zwischen dem Alten und Neuen Testament im Grunde sehr ähnliche Quintessenzen oder Lebenssinn sehen, aber wir sehen, dass sich dazwischen einfach der Herr Jesus gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist und der Weg frei zum Vater geworden ist und wir jetzt eine persönliche Liebesbeziehung haben können, die bei den Juden und den Israeliten im Alten Testament damals nicht so da war. Fand ich einfach eine schöne Beobachtung, wie sich Gottes Wort ineinander Konsistenz ist und man trotzdem diese Änderung sehen kann. Gut, jetzt will ich zurück zu 1. Korinther 16 mit euch kommen. Wir hatten gesehen, das Endergebnis von dem Brief. Und wir haben gesehen, dass sich diese Liebe in dem Leben widerspiegeln wird. Sie wird sich zeigen im Handeln von einem Christen und sie wird sich zeigen in seiner Lebensführung. Und ich denke, und ich will jetzt mit euch mal das Kapitel 16 anschauen, im Hinblick auf diese Sache, wo sehen wir, dass Liebe zum Christus da war und wie hat sie sich im Leben wiedergespiegelt? Denn ich glaube, dieses Kapitel, was doch, wie soll ich sagen, erstmal wirkt wie eine Aneinanderreihung von noch letzten Aufforderungen, Hinweisen, Reiseplänen, Grüßen, wo ich mir erst echt schwer getan habe, wo ist da der rote Faden drin? Aber ich glaube, wir können hier einiges sehen, wo die Liebe zu Christus sichtbar wird, die Gemeinde, die Paulus oder auch gewisse Geschwister einfach hatten. Und ich möchte mit euch jetzt den Text erstmal lesen. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, wie ich für die Versammlung von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, die irgend ihr für tüchtig erachtet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn ich ziehe durch Mazedonien. Vielleicht aber werde ich bei euch bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin irgend ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht auf der Durchreise sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben,
wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und die Widersacher sind zahlreich. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, damit er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme, und er war durchaus nicht gewillt, jetzt zu euch zu kommen. Doch wird er kommen, wenn er eine gelegene Zeit finden wird. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass er sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben. Dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft von Stephanas und Fortunanus und Archaikus, denn diese haben erstattet, was eurerseits mangelt. Denn sie haben meinen Geist erquickt und den euren. Erkennt nun solche an. Es grüßen euch die Versammlungen Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla, samt der Versammlung in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligen Kuss. Die letzten vier Verse haben wir schon gelesen. Ich möchte mit euch jetzt einige Punkte anschauen, wo diese Liebe zum Herrn Jesus Christus in dem Lebensstil und in dem Handeln erkannt wird. Das erste ist, dass wir diese Liebe erkennen im Ausleben eines festen und unbeweglichen Stehens im Glauben. Und ich will dafür jetzt noch den letzten Vers aus Kapitel 15 mit einbeziehen. Es ist nämlich im Grunde wie ein Rahmen. Der letzte Vers in Kapitel 15 und die Verse 13 und 14 im 16. Kapitel, die sind fast identisch. In Vers 58 im 15. Kapitel heißt es: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Und Vers 13 im nächsten Kapitel heißt dann: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Der Paulus fordert uns auf, im Werk des Herrn und im Glauben unerschütterlich und fest zu sein. Wenn es um den Glauben wirklich geht und den Dienst für unseren Herrn, dann gilt niemals das, was die Welt uns aktuell versucht einzutrichtern, nämlich sei agil, sei flexibel oder sei tolerant. Und sie meint damit eigentlich nicht wirklich tolerant, was ja heißt, man lässt einfach mal eine andere Meinung stehen, sondern sie sagt eigentlich, du musst auch das, was ich denke, als richtig ansehen und als richtig abstempeln. Paulus fordert aber das Gegenteil von uns. Er sagt, wenn es um den Glauben geht, dann steht fest im Glauben. Und Vers 58, ich fand es irgendwie so klasse, wo es heißt, seid unbeweglich. Seid einfach starr. Wenn es um wirklich die Glaubensgrundfesten geht, dann sollen wir nicht irgendwie flexibel sein, uns irgendwie verbiegen lassen, sondern dann sollen wir eigentlich stocksteif sein. Ich weiß, das hört man heute nicht gerne und die Welt wird es nicht akzeptieren und wird das auch nicht gerne hören. Aber dazu werden wir aufgefordert und es ist wichtig. Denn wenn wir das nicht sind, und ich rede jetzt hier nicht über irgendwelche Gemeindetraditionen, wie ein Gottesdienst abläuft, wo die Bibel nichts zu sagt, sondern ich rede hier wirklich über die Grundfesten des Glaubens. Wenn wir davon anfangen, daran zu rütteln, dann werden wir am Ende des Tages nichts anderes machen, als sagen, das, was der Jesus gesagt hat, sehen wir nicht als richtig an. Wir halten uns da nicht dran. Und wenn wir dann auch noch tolerant sind in dem Gedanken, wie die Welt es meint und sagt, ja, das andere ist ja auch richtig, dann sagen wir eigentlich, Gott ist ein Lügner. Und das kann es nicht sein. Wenn ich Gott als Lügner bezeichne, dann glaube ich dir nicht oder dann solltet ihr mir nicht glauben, wenn ich sowas behaupten würde, da ich den Herrn Jesus lieb habe. Denn Gott ist die Wahrheit. Und da sollten wir uns, wenn es wirklich um die Grundfesten des Glaubens geht, niemals irgendwohin verbiegen. Da sollte man niemals flexibel sein. Sondern das, was in Gottes Wort steht, was wir dort gelernt haben, daran halten wir fest. So wie es Paulus ja, glaube ich, auch mal, ich glaube, in Timotheus auffordert, wo er sagt, was du von mir gelernt hast, das halte fest. Die Korinther hatten da, glaube ich, auch ein konkretes Problem in dem Zusammenhang, wo der Paulus das hier auch schreibt. Wenn wir nämlich die Verse 12 anschauen, dann schreibt Paulus ja hier von dem Apollos. Der Apollos, da wollten die Korinther gerne, dass der nochmal zu ihnen kommt, und Apollos hat sich geweigert und hat gesagt, ich komme nicht. Paulus hat ihm versucht, auch noch zuzureden. Apollos hat gesagt, ich komme nicht. Okay, warum? Ich kann es nicht genau sagen, manche Ausleger meinen, er war der Meinung, dass Gott ihn noch nicht wieder zu den Korinthern führt. Aber dieser Apollos ist derjenige, weshalb sich die Korinther gestritten hatten. Die Korinther hatten sich nämlich gestritten oder hatten sich gemeint, sie könnten sich was darauf einbilden, ob sie entweder vom Paulus oder vom Apollos bekehrt worden sind. Sie meinten dadurch, dass ich das Evangelium jetzt von Paulus gehört habe, ist mein Glauben besser als die Geschwister, die das Evangelium vom Apollos gehört hatten. Und wir merken, dass sie hier im Grunde flexibel waren am Glauben. Sie haben ihren Glauben über das definiert, von dem sie das Evangelium gehört haben. Sie meinten, darüber wird vielleicht der Glaube besser, wenn ich das Evangelium von Paulus gehört habe. Und in dem Zusammenhang, wo er nochmal Paulus diese zwei oder nochmal den Apollos erwähnt, sagt Paulus jetzt hier, wacht, steht fest im Glauben. Und ich habe mir für mich selber die Frage gestellt, aus was bilde ich mir bezüglich meines Glaubens was ein? Wo denke ich, das oder jenes habe ich gemacht und es macht meinen Glauben besser? Ist vielleicht die Mitgliedschaft in irgendeiner Freikirche oder der Name? Ist es eine Brüdergemeinde? Ist es eine Freikirche? Ist es, keine Ahnung, mennonitisch? Macht das meinen Glauben besser? Nein, ganz sicherlich nicht. Macht mein Glauben irgendwas besser, ob ich in Brake war oder ob ich bei der EFA gewisse Lehrgänge und Ausbildungen gemacht habe? Nein, wird es nicht. Und wir sollten niemals dahin kommen, uns darauf irgendwas einzubilden. Das wird den Glauben nicht besser machen. Wichtige ist, habe ich den Herrn Jesus lieb? Tue ich das, was er will? Tue ich am Abendmahl das, was er will, wo er sagt, erinnert euch an mich, kommt zusammen und erinnert euch an mich. Oder bleibe ich daheim vielleicht, weil das Brot nicht passt. Das Brot wird doch niemals irgendwas besser machen, wenn es darum geht, den Willen vom Herrn Jesus zu tun. In Korinth war es so, dass beide Parteien offensichtlich die Grundpfeiler des Glaubens nicht wirklich kannten oder nicht verinnerlicht hatten. Die Frage für die Korinther war, bin ich des Apollos oder bin ich des Paulus? Und das ist die falsche Frage. Die richtige Frage müsste lauten, bin ich des Herrn Jesus oder bin ich des Menschen? Und ich hoffe, dass sie es beantworten konnten mit, bin ich des Herrn Jesus? Haben sie den Herrn Jesus wirklich lieb? Das ist die entscheidende Frage. Und bei alledem kommt hier noch dieser Satz dazu, alles bei euch geschehe in Liebe. Alle Diskussionen, aller Briefverkehr, alle Ermahnungen, alles das, wo vielleicht auch manchmal sich was einschleicht, wo man nicht fest im Glauben steht, wo man flexibel sei oder wird, soll in Liebe geschehen. Und dann wieder um dann eigentlich im Grunde wieder fest im Glauben zu stehen. Kommen wir zu einer zweiten Sache. Kommen wir zu den Versen 1. Korinther 16, im Grunde die Verse 1 bis 4, wo der Paulus davon schreibt, dass er die Gemeinden, dass die Gemeinden Sammlungen machen sollen. Es ist ein Grundpfeiler des Glaubens, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und nichts anderes. Und damit ist wiederum klar, dass die Gemeinde und die Gemeinden weltweit den Leib bilden, wenn Christus das Haupt ist. Und wir lesen das auch in anderen, oder wir lesen es öfters in der Bibel, dass wenn irgendein Glied an dem Leib kränkelt, dann leiden alle anderen mit und sorgen sich füreinander. Und ich glaube, das ist im Prinzip jetzt auch der Grund, warum Paulus hier schreibt, sie sollen eine Sammlung machen. Sie sollen Fürsorge für die anderen Gemeinden haben. Hier im Speziellen für Jerusalem. Und dem, dass sie Fürsorge haben für die Gemeinde in Jerusalem, die aktuell finanzielle Not hat, dadurch zeigen sie Liebe zu ihrem Herrn. Weil sie wissen, ich liebe meinen Heiland, der Heiland ist das Haupt und deswegen sorgen wir uns mit für den ganzen Leib. Und ich denke, dass diese Fürsorge ein praktischer Ausdruck ist von Liebe zum Herrn Jesus. Kommen wir zum dritten Punkt. Die Liebe wird sichtbar durch die tiefe Verbundenheit zu Christus, der einen leiten und leiten darf. Sowohl der Paulus, als er seine Reisepläne vorstellt, sagt, ich will zu euch kommen, aber aktuell habe ich noch eine offene Tür in Ephesus. Genauso der Apollos, und da kann ich es jetzt nicht exakt mit der Bibel belegen, aber die Ausleger meinen, dass er eben nicht kommen wollte, weil er noch nicht vom Geist dazu gedrängt wurde. Sagen die Ausleger, die haben sich da hoffentlich viel mit beschäftigt. Nehmen wir mal an, es wäre so. Dann ist es so, dass der Geist doch sowohl den Paulus als auch den Apollos leiten durfte. Er hat sie geführt und ihnen gesagt, du, schön, wenn du dahin willst, mach das auch, aber aktuell habe ich noch eine Aufgabe für dich hier. Und der Paulus und der Apollos sagen beide, ja Herr, weil ich dich lieb habe, tue ich das, ich folge dir. Folgen hat was auch mit Liebe zu tun. Wenn ich einen überhaupt nicht liebe, wenn ich jemanden, sagen wir jetzt mal das extreme Gegenteil, jemanden hasse, dann werde ich demjenigen nicht folgen. Aber wenn ich ihn liebe, dann folge ich ihm. Und dann erlaube ich es dem Heiligen Geist auch, dass er mich leiten darf. Also, liebst du den Herrn Jesus, dann hör auf sein Reden und folge ihm. Daran wird Liebe sichtbar. Kommen wir zum vierten Punkt. Sichtbarkeit durch Anerkennen und Aufnehmen derjenigen, die überströmend sind im Werk. In den Versen 10 bis 12 lesen wir, wie der Paulus im Grunde den Timotheus kurz vorstellt und empfiehlt an die Gemeinden. Er sagt, er soll ohne Furcht bei euch sein, also offensichtlich hat er Sorge, dass das passieren könnte bei den Korinthern. Aber ihm ist es wichtig, dass er den Timotheus im Grunde wie ein Zeugnis ausstellt. Hier geht es jetzt nicht irgendwie um Sprachenkenntnisse oder eine Ausbildung, sondern wirklich darum, und das lesen wir auch in den Versen 15 bis 18 über das Haus vom Stephanas. Es geht einfach darum, dass er ihren Charakter lobt und sagt, wie sie im Grunde ihren Dienst verrichtet haben. Und anhand dessen leitet Paulus jetzt ab und macht diese Aufforderung, schaut, dass die sich nicht fürchten bei euch, nehmt sie auf und ordnet euch ihnen unter. Wenn wir uns jetzt nochmal kurz bezüglich dem Unterordnen an das letzte Abendmahl vom Herrn Jesus erinnern. Da wäscht doch der Herr Jesus seinen Jüngern die Füße. Und er will denen damit was zeigen. Und was er ihnen zeigen will, das lesen wir in Matthäus 13, Vers 14. Da sagt der Herr Jesus nämlich, wenn nun ich, der Herr, der Lehrer, euch die Füße gewaschen habt, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Es ist eine Aufforderung vom Herrn Jesus, sich den anderen Geschwistern unterzuordnen. Und hier von Paulus hinzugefügt, insbesondere denen, die fleißig waren am Werk, die sich wirklich eingesetzt haben, die sich aufgeopfert haben. Aber woran sieht man jetzt da die Liebe? Ist doch einfach nur tun, was der andere gesagt hat, also was Jesus gesagt hat und was Paulus gesagt hat. Wo sehen wir da die Liebe? Lesen wir Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, sagt der Herr Jesus. Also, das zu tun, was der Jesus angeordnet hat, ordnet euch den Geschwistern unter, ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass ich den Herrn Jesus lieb habe. Also auch das, ein Ausdruck davon, dass ich den Herrn Jesus wirklich lieb habe. Vers 15 heißt es, er kennt das Haus des Stephanas an, dass er der Erstling von Achaia ist und dass sie sich selbst dem Heiligendienst verordnet haben. Hier geht es um das Haus vom Stephanas. Und in Vers 19 wird auch von Aquila und Priscilla geredet und der Versammlung in ihrem Haus. Ich vermute, dass sowohl beim Stephanas als auch bei Priscilla und Aquila ganz gewiss war die Gemeinde daheim. Sie haben ihren Besitz, ihr Haus zur Verfügung gestellt der Gemeinde und dem Gottesdienst im Prinzip. Und auch das ist eine Sache, wo man die Liebe zum Herrn Jesus dran sieht, dass sie ihren Besitz dem Herrn auch zur Verfügung stellen. Wenn der Gottesdienst bei einem daheim stattfindet, dann ist es nicht unbedingt mit wenig Aufwand verbunden. Man muss morgens die Stühle herrichten, man muss putzen, man muss hinterher wieder aufräumen. Dann gibt es ein spontanes Gemeindemittagessen, damals sicher auch. Und dann gehen die Letzten vielleicht zum Abendessen oder nach dem Abendessen. Und einen wirklichen ruhigen Sonntag hat man vielleicht auch nicht gehabt. Warum macht man das? Nur wegen der Gemeinschaft? Ich glaube nicht. Ich glaube, das macht man, weil man den Herrn Jesus lieb hat. Deswegen stellt man ihm alles zur Verfügung. Seine Zeit, seinen Besitz, sein Haus. Es ist ein Beweis dafür, dass man den Herrn Jesus lieb hat. Ich will noch zum letzten Punkt kommen. Ich sehe auch, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber ich habe auch ein bisschen später, glaube ich, erst angefangen. Von dem her erlaube ich mir jetzt mal einfach die Zeit, mir zu nehmen. Am Ende des 16. Kapitels kommen die Grüße. Und wenn ich jemanden oder hier die Geschwister, die die Gemeinde in Korinth grüßen lassen, die zeigen dadurch, dass sie eine gewisse tiefe Verbundenheit, glaube ich, zu den Geschwistern haben, dass sie sie kennen, dass es ihnen wichtig ist, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und deswegen lassen sie die Gemeinde grüßen. Wenn sie die Gemeinde wirklich live besuchen hätten können, wenn es möglich gewesen wäre, hätten sie sich vermutlich mit dem heiligen Kuss begrüßt, zu dem ja auch der Paulus hier im Vers 20 auffordert. Und es zeigt eine gewisse, das ist eigentlich ein Ausdruck von Liebe, oder? So ein heiliger Kuss. Eine Zugehörigkeit, eine Verbundenheit. Und ich denke, wenn wir mal ganz einfach überlegen, wie ist das bei uns heutzutage? Also wenn man durch Rosenheim läuft, dann wird man relativ wenig Menschen erleben, wenn man so durch die Fußgängerzone läuft, die Grüß Gott sagen. Aber wenn es einer tut, dann zeigt es eine gewisse Wertschätzung, eine gewisse Achtung. Ein, hey, ich habe dich bemerkt, du warst da. Und der Herr Jesus war doch genauso. Der ist durch diese Welt gegangen und er hat alle Leute gesehen. Sowohl die Verachteten, als auch die Hochangesehenen. Und jemand, ich sage jetzt mal, nettes, freundliches Grüß Gott zu sagen, ist, glaube ich, so eine ganz kleine Sache, vom Wesen zu Gottes. Ich habe dich gesehen, ich habe dich beobachtet. Du warst da. Es zeigt einen gewissen Wesenszug von Christus. Und Christus ist Liebe. Und damit ist auch das ein Zeichen, dass wir oder der Herr Jesus in uns ist, wenn wir freundlich durch die Welt laufen und auch mal die anderen grüßen. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz praktische Sache, wo man aber dran sieht, das ist nicht ein verknötterter, ein versteifter, grimmiger Herr, wenn der da durchläuft, sondern der ist freundlich und offen. So wie der Herr Jesus es in Perfektion war. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Kriterium, wie gut gerade unsere Beziehung oder wie unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus ist, das macht sich nicht daran fest, ob wir den rechten Glauben, die rechte Lehre oder irgendwas vertreten, sondern sie macht sich ausschließlich daran fest, ob wir den Herrn Jesus lieb haben. Lieb haben meint hier eine tiefe Liebesbeziehung. Das sehen wir daran, wie Paulus das Wort hier gewählt hat im Griechischen. Und es wird sichtbar im Handeln und im Lebensstil von einem Christen. Wir haben gesehen, dass hier in dem Kapitel die Liebe durch das Ausleben eines festen und unbeweglichen Glaubens zum Ausdruck kommt. Wir haben aber auch gesehen, dass sie durch die Fürsorge zur Gemeinde oder die Verbundenheit zu den Christen entsteht, zum Beispiel durchs Grüßen. Wir sehen sie aber auch zum Beispiel darin, dass Gott uns leiten darf, dass er uns sagen darf, wie es weitergeht. Und man sieht sie auch darin, dass man diejenigen anerkennt und aufnimmt, die überströmend sind am Werk des Herrn. Es gibt sicher noch viele andere Dinge, woran wir die Liebe zu Christus sehen können in unserem Leben. Und auch hier in dem Brief. Also denkt man nur mal an 1. Korinther 13, wo es wirklich um die Liebe geht. Ein ganzes Kapitel. Aber ich denke auch die anderen Themen, die Paulus anschneidet. Ich glaube, dass sie großteils darum gehen, wie wird man Liebe in der Gemeinde sehen, eine Liebe, die daher kommt, dass die Gemeinde den Herrn Jesus Christus lieb hat. Und in diesem Sinne, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht und unser Herr kommt bald.